Dankeschön, liebe Frau Brühne, für diese wirklich sehr freundliche Begrüßung hier in der Stadtbibliothek. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke an Sie, an Tobias Wengert und an das gesamte Team der Stadtbibliothek, dass wir diese Veranstaltung hier machen dürfen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und natürlich auch an die Berthold Leibinger Stiftung. Bianca Henze und Geschäftsführer Markus Wehner sind heute hier. Am Freitag gibt es den Comicbuchpreis im Hospitalhof in Stuttgart. Und wir dürfen schon jetzt Einblicke bekommen in ein Werk, das es bis ins Finale dort geschafft hat, nämlich von Noel Kröger. Noel Kröger hat an der HAW in Hamburg Illustration studiert. Das ist, glaube ich, die legendäre Anke Feuchtenberger Schule, nicht wahr? Für viele in der Comicwelt ist das die Adresse, wo man studieren möchte. Und Noel hat es getan. Noel gehört auch zum Organisationsteam des Comic-Festivals in Hamburg, kennt also so ein bisschen beide Seiten eines solchen Abends und hat mit dem Erstling das Unbehagen des guten Menschen, das war noch eine Eigenverlagsproduktion, bis zum Ginkgo-Preis 2021 gebracht. Das ist der inklusive Preis der deutschen Independent-Comic-Szene und mit Meute 2024 bis in die Endrunde des Comicbuchpreises, wie auch jetzt wieder mit dem Werk Mehrmetall. Herzlich willkommen, Noel. Und Joris Bas-Bakker hat uns auch ein neues Werk mitgebracht, das so gerade erschienen ist. Joris Bas-Bakker kommt aus den Niederlanden, ist aber schon sehr, sehr lange in Berlin, hat auch einen ansonsten sehr internationalen Hintergrund, hat an der renommierten Rietveld-Akademie in Amsterdam studiert und auch schon den ein oder anderen Comic herausgebracht. Eine Sammlung, die Familienjuwelen hieß und ja schon sehr persönliche Einblicke gebracht hat. Dann Küsse für Jet, die erste größere Graphic Novel 2020 im Jaja Verlag. Auch dafür eine Ginkgo-Nominierung bekommen für eben diesen inklusiven Preis der deutschen Independence-Szene. Und jetzt eben Baumschatten bei der Edition Moderne, gerade sehr frisch erschienen. Herzlich willkommen, Joris. Ja, vielleicht steigen wir ganz kurz ins Gespräch ein, bevor wir auch recht bald ein paar visuelle Einblicke bekommen werden. Zwei Comics also, die verschiedene Dinge vereint, die Sorge um die Natur, die Sorge um den Umgang miteinander und Themen wie Transformationen kommen auch immer wieder vor. Und das finde ich sehr, sehr spannend, euch beiden und eure beiden aktuellen Werke jetzt einmal zusammen zu sehen. Joris, dein Buch ist gerade erst erschienen. Du hast mir letztens verraten, dass du bei der Veröffentlichung vor allem eine große Erleichterung verspürt hast. Wie ist das, wenn dieses Buch, an dem du so lange gearbeitet hast, jetzt draußen ist?
Ja, genau, Erleichterung, weil man, also hört ihr mich gut übrigens? Ja, weil ich 5 Jahre daran gearbeitet habe und dann sitzt man natürlich selber mit seinen Geschichten, die man im Kopf hat. Erstens so die große Erleichterung, dass es doch so geworden ist, wie ich gehofft habe, wie ich es mir alles vorgestellt habe, aber auch, dass es so gelesen wird, wie ich gehofft habe. Also ich war auch sehr besorgt, einfach wie die Reaktionen sein würde und ob ich es schaffen würde. Und ich habe auch so eine ganz persönliche Sorge immer, dass was da Twissen kommt, Twissen. Also ich bringe mal nicht zu viel Negatives, aber dass irgendwas passiert und dass diese 5 Jahre Arbeit dann nichts publiziert werden, das ist meine ganz persönliche Angst immer.
Eine Urangst, die eigentlich gar nicht begründbar ist, aber irgendwie doch mal wiederkommt.
Ja, ich finde es sehr begründbar, aber ja. Aber das ist wahrscheinlich eine Urangst.
Ist das auch die Angst vor der Rezeption so ein bisschen?
Das hat auf jeden Fall mitgespielt. Also, aber ich glaube auch, wenn man 5 Jahre also, diese Seite hat, alles Mögliche kann passieren. Es kann ein Feuer geben, es kann eine Flut geben, es kann Wind geben und die Blätter fliegen davon. Das Buch kann, die digitalen Dateien können allem verloren gehen. Aber es ist jetzt, also wir sind in der Bibliothek und ich liebe Bibliothek, aber jetzt, dass es da ist, kann ich irgendwie das Baby in der Welt senden Und es ist jetzt eure Problem.
Und es gibt ja zum Glück einige Exemplare. Also das, ich kann es bestätigen, das gibt es auf Papier und das geht auch so schnell nicht wieder weg. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Apropos Startpunkt, es gab einen Vorabdruck in der Literaturzeitschrift Glitter. Das ist die, glaube ich, einzige queere Literaturzeitschrift im deutschsprachigen Raum, die zumindest rein queer ist von den Beiträgen von den KünstlerInnen und aber auch nicht so oft einen Comic dabei hat. Ich glaube, in dieser Ausgabe sind es sogar zwei, ganz maßgeblich eben deiner als Vorabdruck. Und allein dieser Vorabdruck hat schon gereicht, dass Andreas Platthaus, der große Comic-Kenner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wahre Jubelarien angestimmt hat über deinen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erschienenen Comic. Wie muss es ihm erst gehen, wenn das Buch jetzt draußen ist? Und wie hast du das wahrgenommen? Baut das dann nochmal extra Druck auf den letzten Metern oder ist es eher eine Erleichterung, wenn das schon mal so ein bisschen positiv ankommt?
Nee, das war total schön. Also das war wirklich schön, so wie dass es auch verstanden wird. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn Sachen ein bisschen, also wenn die anders verstanden werden, ist völlig in Ordnung. Also ich finde es auch total schön, wenn Leute reinprojizieren und dass es anfängt zu wachsen, in ihrem eigenen Leben eine Rolle spielt, was für den halt wichtig dran ist. Aber es gibt schon so ein paar Leitfaden, wo man Ideen hat über das Leben. Und es ist total schön, wenn man merkt, es kommt an und es wird verstanden. Das war total schön.
Ja. Ja, wunderbar. Wir dürfen gespannt sein. Noel, wie ist es für dich? Vielleicht magst du dir auch gerade ein Mikro nehmen. Dein Buch ist jetzt noch nicht draußen, aber du hast auch schon die ein oder andere Veröffentlichung hinter dir. Unter anderem, ich habe es angedeutet, dein Erstling im Eigenverlag. Und ich konnte es kaum glauben, als ich es sah, weil es sieht nicht so aus wie Eigenverlag, es fühlt sich nicht so an wie Eigenverlag, sondern es fühlt sich an wie ein richtig gut verlegtes Buch, das,
ein Glück.
Das glaube ich, aus deinem Studium heraus entstanden ist.
Genau. Also ich hatte da schon länger die Idee, dass ich gerne Bücher machen möchte und meine Bachelorarbeit war der Versuch, ein Buch zu machen. Und ich bin kläglich gescheitert, aber habe dann im Master so mit neuem Mut und neuer Erfahrung und einem Schlachtplan das hier angegangen und ist quasi mein erstes fertiges Buch dann auch geworden. Und vielleicht auch sehr wichtig zu erwähnen, es ist eine Adaption von einem Theaterstück von Bertolt Brecht, nämlich Der gute Mensch von Sichuan. Und das hat es für mich auch deutlich leichter gemacht, muss ich sagen. Es war ein sehr spaßiges Werk.
Du hast in dem Werk und auch in deinem folgenden Werk, Meute, das auch schon preisgekrönt ist, hast du sehr viel mit Menschen und Tieren und Figuren und Transformationen gespielt, auch auf einer Ebene, die wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist und trotzdem sehr zugänglich. Und jetzt, mit dem, was du für den Comicbuchpreis eingereicht hast, hast du noch mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. War das ursprünglich so gedacht?
Ja. Also das, was schon so gedacht war, dass dieses Buch jetzt ein bisschen anders ist. Also ich habe so ein paar Themen gehabt, an denen ich mich eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen abgearbeitet habe. Ganz viel Geschlecht und Geschlechterperformance und was heißt das? Und das Transformationsthema war für mich auch immer eng damit verknüpft. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, ich möchte was machen, was für mich gar nichts mit Geschlecht zu tun hat. Ihr werdet sehen, welche Lösung ich dafür gefunden habe. Können wir später auch schon mal reden.
Oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, Aber dieses Naturthema hat auch vorher für mich immer mit drin gesteckt und ich dachte, ich hole es mal in den Vordergrund. Und ich wusste auch schon länger, dass ich was mit der Tiefsee machen möchte. Genau.
Ja, da können wir uns auf jeden Fall gleich schon drauf freuen. Und erst können wir uns auf Joris Buch freuen. Joris, du hast ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass eben diese Umweltthemen auch nicht zu kurz kommen und dass aber auch sehr vielfältige Charaktere dein Buch bevölkern. Ist das für dich so eine Grundbedingung des Comic-Machens?
Ich würde sagen, also ich habe jetzt auch gemerkt, wenn ich unterrichte, gehen wir manchmal Atelierbesuche machen von anderen Künstlern. Und dann ist das Schöne daran, ist, dass man sieht, wie die arbeiten. Und alle haben wirklich andere Herangehensweise. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, dass ich wirklich mit den Charakteren anfange. Das ist eigentlich das für mich Schritt eins, dass ich in mein Skizzenbuch gehe und ich entwerfe die Menschen. Und ich habe auch, das ist eine fiktive Geschichte, und ich habe gesucht nach einer Geschichte, die ich gestalten kann und wo ich auch mehrere Charaktere spielen lassen kann. Vielleicht ist das wie ein Theaterstück. Eine Bühne habe ich gefunden und dann Characters, die da miteinander agieren können, auf jeden Fall. Ja.
Ja, und wie sich das Ganze dann in deinem Comic ausdrückt, das sehen wir jetzt. Wir lassen dich mal kurz alleine hier vorne. Ich stelle noch die Datei um und wir können uns sehr freuen auf Joris Bassbacker und Baumschatten.
Genau, was ich getan habe, es sind drei kurze Stücke. Aus den drei ersten Kapiteln habe ich jeweils ein paar Minuten, also 7 und 5 und 5 Minuten. Dazwischen ist dann eine Pause, weil ich die nicht komplett lese. Hier seht ihr auch der Cover. Baumschatten. Kau. 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 Knarscht. Pling. It's a match. Hi. Lust mal auf einen Kaffee? Kaffee. Tipp, tipp, tipp. Geht's noch? Tipp, tipp, tipp. Blockieren. Klick. Möchtest du dieses Profil wirklich blockieren? Ja. Klick. Ist das mühsam? Den blöden Stein mit den Aufschrift zu finden, hat mir schon gereicht. Kau, kau. Kau, kau, kau. 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 Hast du den Apfel gefunden? Super, Gremlin. Vergiss nicht, den Kühlschrank zu schließen. Man kann versuchen, das Gute und das Böse zu externalisieren. Joss, bin in 20 Minuten zurück. Aber einen Körper zu haben, erinnert stets daran, dass es das andere gar nicht gibt. Mensch sein heute bedeutet, nur allzu gut zu wissen, was Scham ist. Ich lernte Johnny von den Bosche als Elternteil einer Schülerin, Joss, kennen. Der Typ Mensch, der unbemerkt bleiben will und Unstimmigkeiten erträgt, als wäre es eine Tugend, vermutlich um Konflikte zu vermeiden. Tok, tok. Neue Nachricht von Carmel. Hi, Johnny. Das ist jetzt schwierig. Du bist ein total süßer Kerl, aber es funktioniert für mich nicht. Besser, wir sehnen uns nicht mehr. Plopp. Knirsch, knirsch, knirsch. Pff. War ja klar. Was habe ich mir bloß vorgemacht? Knirsch, knirsch, knirsch. Jos, Ritu, ich gehe später noch zum Supermarkt. Kommt ihr mit oder bleibt ihr zu Hause? Ich zeig dir das allerneueste Pokumovie Magazine. Wir kommen. Juhu! Ich liebe dich, Mama. Du bist der beste Mama der Welt. Aber erst macht ihr eure Hausaufgabe. Rito, hast du das gehört? Wir dürfen heute Abend einen Film schauen. Kennst du Detektiv Pokumoi? Typisches Elternverhalten. Die Kinder an erste Stelle setzen, sich selbst verleugnen. Aber Kinder brauchen Erwachsene, die verfügbar und präsent sind. Scham. Unzivilisiert. Reiß dich zusammen, Johnny. Einfach abschütteln. Josh, würdest du mich bitte Papa nennen? Aber ich nenne dich doch schon immer Mama. Es wäre schade, dich nicht mehr Mama nennen zu dürfen. Natürlich. Vielleicht einfach nur zu Hause? Oder einfach Johnny? Josh, hast du dir schon überlegt, wen du zum Geburtstag einladen willst? Du solltest es dir allmählich überlegen. Später. Mama! Quatschkopf. Finde ich Kramer wohl noch auf der App? Oder hatte mich blockiert? Sind die Fischstäbchen bald fertig? 9.30 Uhr ist absolute Schlafenszeit. Verstanden, ihr Gremlins? Klar doch, danke. Ich muss früh ins Bett. Endlich. Kame hat ein neues Profilbild. Ein Baum? Klick. Das war das Teil aus Kapitel 1, jetzt lese ich einen Teil aus Kapitel 2. Wir lernen so auch drei Figuren ein bisschen kennen. Von Carmel habe ich zum ersten Mal gehört, als ich diesen Brief von der Kollektiv erhielt, das er gegründet hat. Er ist jemand, der Dinge sofort abbläst, wenn sie nirgendwo hinführen. Er glaubt, dass es richtig ist, sich Situationen zu stellen. You have to face the music. Dass es nützlos ist, sich schuldig zu fühlen, wenn es nicht zu Taten führt. Das ist hot. Blas mir ins Gesicht. Wie ich schon sagte, ich bin emotional nicht wirklich verfügbar. Wir könnten doch ganz unverbindlich. Verstehe ich nicht. Warum denn? Ich habe fast keine Zeit. Aber ich könnte doch an dem teilhaben, was du so machst. Ich glaube nicht, dass das geht. Hi, Kamel. Oh, hallo, Jerry. Antifaschistisches Baumkollektiv. Wow. Mein Dave-Friend ist gerade eingezogen. Ist ein bisschen eng. Ich bin dabei. Ich kann es kaum erwarten, mich da zu engagieren. Cool. Dann bis bald. Frey, kommst du voran? Ja, ich versuche gerade die lokale Wetterprognose zu integrieren. Jetzt müssen wir zu den Bäumen die städtische Datenbank noch Links hinzufügen mit Tipps zur Pflege und Bewässerung. Lass uns vor dem nächsten Treffen nochmal die nicht markierte Bäume durchgehen. Hm? Hier ist der Baum bei der Tröwe Grundschule. Und immer noch keine Antwort vom Stadtarchiv. Die sind sicher unterbesetzt oder vergraben einfach die Köpfe im Sand. Psst, geht's auch etwas leiser? Konzentrieren wir uns doch auf den Baum bei der Tröwe Grundschule. Es ist der einzige, der ganz sicher ein Nazi-Baum ist. Alle anderen Bäume sind mir so scheißegal. Okay, sorry, ich weiß. Dir sind alle wichtig, schon klar. Klick, klick. Mir geht es vor allem um diese Schule. Klar, es war deine Familie. Kommen wir jetzt zum letzten Teil von Kapitel 3. Mein Familienname ist Tröwe. Die Grundschule wurde nach meinem Großvater benannt. Kau, Kau. Papa, der auch hier unterrichtete, hat mich zur Bescheidenheit und harter Arbeit erzogen. Kau. 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 Schuldgefühle sind nützlos. Das stimme ich zu. Ob Karma wohl versteht, dass sie nie zu Taten führen? Dass man an ihnen erstickt? Papa sagte, Opa habe aufs falsche Pferd gesetzt. Klack, klack. Klack, klack, klack. Setzt euch, alle hinsetzen. Aha, Frau von den Bosch. Frau Tröwe, bitte nennen Sie mich Herr. Mein Gott, ich versuch's. Das wäre, als Schulleiterin muss ich mir einen Haufen Namen merken, Herr von den Bosch. Los jetzt alle, schnappt euch eure Pflanzen und raus geht's. Schlurf, schlurf. Hey, Jos? Frau von den Bosch. Einatmen, ausatmen. Happy. Mama, Papa, Märchen. Happy. Pff. Ist es okay, wenn ich ihn deine Papa nenne? Ist okay. Kinder, wir fangen an. Was für ein schöner Baum. Warum ist er eingezäunt? Dieses kranke Ding, der wird bald gefällt. Was? Er ist am Absterben. Kein Grund zur Traurigkeit. Schnipp. Wir pflanzen einen neuen. Woran sieht man, dass ein Baum stirbt? Gute Frage, Rito, ich weiß es nicht. Wirst du wieder helfen? Nächste Woche ist Azis Vater dran. Gut. Du bist schrecklich. Haha, hihi. Johnny, ein junger Baum kann den alten nicht ersetzen, oder? Was passiert mit dem alten Baum? Wird er begraben? Das sind so Sachen, die du morgen Tante Hanni fragen kannst. Mama, ich finde Frau Tröhe nicht nett. Du hast 3 neue Likes. Das war's.
Dankeschön, Joris. Als du mir zum ersten Mal von diesem Projekt erzählt hast, sagtest du, vielleicht war es Bescheidenheit, es geht um so einen Baum. Und ich dachte, es geht um einen Baum. Und ich hatte mir so ausgemalt, so, ah ja, vielleicht so ein Naturcomic, so Betrachtungen. Und jetzt ist es natürlich viel, viel mehr als das. Da steckt so viel drin. Da steckt Aktivismus drin, Umwelt, das menschliche Miteinander, auch natürlich verschiedene Formen des Aktivismus, verschiedene Geschlechtlichkeiten, Orientierungen. Es ist so, so reichhaltig, auch wenn ich natürlich wusste, dass du das kannst, hatte ich das nicht ganz aus der Beschreibung von dir herausgelesen, dass es um einen Baum geht. Jetzt ist ja der Baum natürlich das Zentrum, aber die Hauptfigur ist ja dann vielleicht eher die Schulleiterin?
Also ja, ich würde dann doch behaupten, dass der Baum der Hauptfigur ist. Ich finde, der Baum hat auch was, worauf wir sehr gut projizieren können. Also es hat auch was Menschliches, also wie es einen Körper hat und einen Kopf. Und ich hoffe, da wird auch auf projiziert, dass die Direktorin wie eine Hauptfigur rüberkommt. Das hat man vielleicht nicht in diesem Teil gesehen, aber sie ist der Person, der erzählt, die Erzählerin von alles. Also wir fangen an mit ihrer Sicht und wir enden mit ihrer Sicht. Da für mich eigentlich der Grundfrage, womit ihr, also ich fange immer an, weil ich eine Frage habe über das Leben und also für mich war die Frage so, was ist Schuld, wo fängt es an, wo hört es auf und was ist Verantwortung und wo hört es auf und wo fängt es an. Es war echt Schuld und Verantwortung, darum hat es alles gedreht und da sie die Person ist, die eigentlich hier, also vielleicht ist der Baum der Schuldige, aber sie ist auf jeden Fall der Mensch mit der Stimme und die auch arguably die Schuldige ist, muss man lesen, ich will auch nicht alles weggeben, fand ich sie die interessanteste Erzählerin. Also ist sie eine große Rolle für sie weggelegt. Aber ich hoffte wirklich auch, mehrere Leute ziemlich viel Tiefe zu geben. Also das Carmen und Johnny sind für mich die Hauptfiguren. Das sind so die Stars.
Genau. Sind sie dir auch einfach näher und sympathischer als die Schulleiterin, die zwar eine Entwicklung durchmacht, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber die ja schon auch eine sehr ambivalente, aber auch eine anfangs zumindest sehr unsympathische Figur ist. Sind dir die anderen da näher?
Die anderen sind mir näher, die sind auch einfacher zu lieben für uns alle. Das macht aber die Schuldirektorin macht am meisten Spaß zu zeichnen und zu schreiben. Also das ist natürlich bekanntlich so bei die Bösen, dass man auch das genießt, weil man auch eigene Ängste und Probleme darin verarbeiten kann. Aber was ich halt so mag an Comics, ist, dass das Leben sehr kompliziert ist und die Gefühle sehr kompliziert ist. Und ich habe auch nie so eine Antwort, wenn ich eine Frage habe. Auch wenn ich das recherchiere und bearbeite, dann lande ich mit ganz vielen Antworten, die auch in Bewegung sind. Deswegen steckt meine eigene Meinung wirklich in all diesen Menschen. Also, und sie ist vielleicht, wo ich am meisten mit an mich hadere, aber also ich habe das auch in andere Personen gesteckt, aber ja, die schon in Kammer sind einfach zu lieben. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, der Baum ist doch schon auch eine Art Hauptfigur, die jetzt in dem, was du gerade vorgelesen hast, als Nazi-Baum bezeichnet wird. In der ein oder anderen Veröffentlichung war von der Hitler-Eiche die Rede. Das klingt natürlich dann noch mal einen Ticken dramatischer, gerade für einen deutschen Markt. Warum hast du dir genau dieses Sujet ausgesucht? Warum genau diese Art von Bäumen, die uns viel über die Vergangenheit erzählen?
Ja, es ist schwierig. Also genau das Wort Hitler wollte ich nicht drin haben. Also würde es Nazi-Baum.
Also im Titel nicht oder in der Geschichte nicht. Gar nicht.
Genau, aber so wie es halt in der echten Welt vorkam, würden die eher nach Menschen also genannt. Und dann war es Hitlers Geburtstag und dann wurde das verehrt oder so. Diese Bäume gab es auch bei ganz anderen, also Königinnen, also auch in Belgien oder den Niederlanden. Also das bezieht sich einfach auf einen ganz alten Brauch. Also dass Bäumen waren schon in der vorchristlichen Zeit heilig und die sind wichtig geblieben und da wurde noch weiterhin auf projiziert, weiterhin verehrt, Verehrungen. Aber dass das besonders in der Nazi-Zeit als Brauch weiter bestand, war nicht nur, weil das ein Brauch war in dieser Region, aber auch, weil die sich beziehen wollte auf diese vorchristliche Zeit, auf dieses, so eine Art ja, Nationalismus, das ist diese Erde, wo wir herkommen und wo unser Grundrecht ist. Und es ging halt, das, ja, so eine Art, wie heißt es heutzutage, dafür gibt es so Aneignung oder Neubezeichnung. Was eigentlich auch total schade ist, weil ich habe gerade nach die vorchristliche Zeit geschaut, weil ich gesucht habe nach, gab es auch schöne Sachen von unserer Gesellschaft, die vielleicht schiefgegangen sind durch die Christenzeit. Also für mich ging es halt eigentlich um Feminismus und nach gucken nach, es kann doch nicht wahr sein, dass wie wir gesellschaftlich Frauen weniger werten als Männer, das muss doch irgendwann angefangen haben. Das ist doch nicht der Urgeschichte. Also für mich war es halt interessant, diese vorchristliche Zeit, wie wir gelebt haben und da noch naturgebunden waren und also Frauen eine wichtige Rolle hatte und dass genau diese Zeit dann von den Nazis aus anderen Gründen hervorgehoben wurde. Ja, kreiert eine interessante Spannung.
Ja, jetzt bist du jemand, der schon sehr, sehr lange in Berlin lebt und dem diese Themen natürlich auch vertraut sind, auch die Diskurse, die es darüber gibt. Hast du trotzdem vielleicht manchmal noch so einen halben Blick von außen, gerade auf so Themen von, so, sagen wir mal, sehr deutsche Themen von Schuld und Verantwortung und ermöglicht dir das nochmal eine andere Perspektive darauf?
Also ich minimal, aber doch schon. Also einerseits ist das halt ständig in Bewegung und merken wir, dass das passiert echt alle paar Jahre, alle paar Monate, dass wir immer wieder neu auf unsere Geschichte gucken und das immer wieder neu deuten und dass die Schwerpunkte sich verschieben. Und teilweise gucke ich da naiv drauf als Ausländer, dass ich so, ah, okay, das anscheinend war viel wichtiger für euch, als ich dachte. Und andererseits passiert das natürlich auch von Deutschen auf den Niederlanden. Das wird dann, ich bin sehr aufgewachsen mit dieser Idee, die Bösen waren die Deutsche und habe dann später gelernt, naja, das liegt viel nuancierter und Und es war natürlich eine einfache Geschichte für uns, um aufzuwachsen und zu glauben, wir waren ja die Guten und so. Das ist natürlich überhaupt nicht so, so einfach. Und es gibt eigentlich vier Ähnlichkeiten. Und ich glaube, dass mein Buch auch nicht in einem Vakuum existiert. Ich sehe auch viele Bücher jetzt erscheinen, wo Leute sich trauen, mehr auch über die Schuldigen zu sprechen. Also das war halt einfach für eine ganze Generation ein Gespräch, die gar nicht haben konnte. Und da entsteht mehr Raum jetzt dafür. Und, ja. Mhm.
Ja, wir sprechen gleich noch weiter über all diese Themen. Und jetzt möchte ich kurz den Bogen zu Noelle schlagen. Schuld und Verantwortung im Zusammenhang mit Umweltthemen ist im weitesten Sinne auch bei dir das Sujet, wenn ihr kurz tauschen mögt. Ganz herzlichen Dank schon mal, Joris Bass-Bakker. Wenn ich kurz an dir vorbeigreifen darf, dann machen wir doch schon mal die erste Seite auf.
Ja.
Ein schwarzes Loch.
Ganz genau.
Es geht ja tatsächlich auch um etwas, das sich sehr tief unten abspielt. Ach, du hast ja das da, Entschuldigung. Übersprungshandlung, zu viele Mikrofone. In deinem Buch, wir haben jetzt eben schon gehört von Joris, wie das auch ist, wenn ein Buch, an dem jemand sehr lange gearbeitet hat, dann plötzlich das Licht der Welt erblickt. Bei dir ist es jetzt so, dass wir über ein Buch sprechen, das es noch gar nicht gibt. Das wie stimmt. Seltsam ist das denn für dich?
Mittel. Ich bin bereit, diese Antwort ein wenig auszuführen. Also es ist nicht das erste Mal für mich, dass ich ein Buch im Prozess schon vorstelle. Das hatte ich bei Meute tatsächlich auch, dass es ein Werkstattgespräch gab, was ich ein paar Mal geführt habe. Und da habe ich gemerkt, dass das unglaublich bereichernd ist, weil es Leuten, die selber nicht zeichnen, einen Einblick darin gibt, wie viel Arbeit da drin steckt. Die Recherchearbeit, und ich kann Zeichnungen zeigen, die sonst einfach in meiner Schublade für immer liegen würden. Also eigentlich ist es extrem bereichernd, aber es ist natürlich auch ein bisschen, naja, also es können sich halt Dinge noch ändern. Bitte seid nicht enttäuscht, wenn es am Ende nicht ganz exakt so ist, wie ich es jetzt hier vorlese.
Das ist ja umso besser. Dann bekommen wir beides. Dann bekommen wir jetzt einen Einblick einer Rohversion und das Buch später können wir ja dann hoffentlich alle kaufen. Mhm. Apropos, die Bücher, die es bisher schon gibt, also das von Joris, aber auch die bisher erschienenen von Noelle, die gibt es da drüben auch nachher zu kaufen. Das Super-Jojo, Stuttgarts erste und beste Adresse für Comics, verkauft hier auch gleich welche. Und weitere thematisch ähnliche Bücher hat die Stadtbibliothek da drüben ausgelegt. Ich glaube, man kann sie jetzt nicht sofort ausleihen, aber einen Eindruck bekommen und wiederkommen. Aber wie gesagt, das Super-Juju verkauft Bücher dort und das Comic-Juju-Festival-Team verkauft Zines und andere Dinge da drüben. Aber deins eben noch nicht. Und umso schöner, dass wir jetzt in der Rohversion darüber sprechen können. Ist das für dich auch eine gewisse Hürde, jetzt auch ein Publikum auf deinen Schreibtisch blicken zu lassen?
Also ich bin tatsächlich eine Person, die das Werk sehr, sehr häufig zeigt, während ich dran arbeite. Meistens halt eher KollegInnen, also in kleinerer Kreis, vertrauterer Kreis. Aber ich habe echt gemerkt, dass meine Arbeit unheimlich davon profitiert, dass ich viel Rückmeldung kriege. Selbst wenn ich dann Rückmeldung kriege, wo ich so bin, okay, es ist dann vielleicht einfach nicht dein Buch. Aber meistens hilft es mir, Dinge klarer zu machen. Es hilft mir, herauszuarbeiten, das sind vielleicht Momente, die funktionieren besonders gut. Vielleicht kann ich da noch später dran anknüpfen, obwohl ich das gar nicht so geplant hatte oder so. Also am Ende steht vielleicht nur mein Name auf dem Cover, aber so fühlt sich das eigentlich nicht an. Also ja, ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass viel Rückmeldung kommt. Das heißt, wenn euch was auffällt, bitte nett sein, aber ihr könnt es mir sagen.
Ja, wunderbar. Wir können also Verbesserungsvorschläge gleich bei dir abladen. Das ist gut.
Ja.
Aber nach dem, was ich bisher gelesen und gesehen habe, würde ich mir niemals anmaßen, etwas verbessern zu wollen an deinem Werk. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, vielleicht umreißen wir es ganz kurz thematisch, bevor wir dann eintauchen, buchstäblich. Es geht um Manganknollenabbau. Wie kamst du denn da drauf?
Ich liebe die Tiefsee sehr. Und ich glaube, seit, weiß ich nicht, schon langer, langer Zeit schaue ich jede Tiefsee-Doku, die mir irgendwie in die Finger kommt. Und deswegen wusste ich irgendwie, okay, früher oder später möchte ich ein Projekt machen, was in der Tiefsee spielt. Einfach weil es so ein faszinierender Ort und wir wissen sehr wenig, aber so wenig dann auch wieder nicht. Und die Tiere, die dort leben, denen wird so häufig was Monströses oder Alienmäßiges angedichtet. Aber höchstwahrscheinlich stammt alles Leben auf der Erde aus der Tiefsee. Also warum Alien dann so? Und ich muss auch sagen, die meisten dieser Tiere finde ich einfach so wunderschön. Also irgendwie zerreißt es mir das Herz. Und dann hatte ich halt eben dieses Setting schon im Kopf und habe angefangen zu recherchieren und einfach geschaut, was kommt mir so entgegen, was kriege ich so in die Finger. Und habe auch ganz viel wieder verworfen als entweder zu viel oder irgendwie, zwischendurch dachte ich auch, Methaneis in den Kontinentalabhängen und die könnten dann rutschen, mega gute Idee. Dann meinte jemand zu mir, hast du schon mal Der Schwarm gelesen? Und dann wurde mir klar, das hat schon mal jemand gemacht. Und irgendwann bin ich dann so bei diesen Knollen hängen geblieben. Es ist ein lustiges Wort, es ist super aktuell und wie ich dann, so ein kleiner Spoiler, irgendwann herausgefunden habe, dann doch aber auch sehr alt. So. Also wir kennen Manganknollen seit den allerersten Tiefsee-Expeditionen, die aber gar nicht mal in die Tiefsee gingen, sondern einfach komplett blind mit so Schleppnetzen alles hochgeholt haben, was sie finden konnten. Und Manganknollen war da auch dabei. Ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber für mich hat sich da ganz viel wiedergespiegelt, was so die Frage von Nützlichkeit und Nutzen angeht, weil sich halt die Rolle dieser Manganknollen so oft verändert hat im Laufe der Zeit, aber eben auch dann wieder nicht, also es so eine Wiederholung gibt, so eine Zeitschlaufe, wenn man so will. Die erkläre ich auch später nochmal, was ich damit meine. Und zwar so unglaublich ergiebig. Und deswegen die Manganknollen.
Ja, dann lass uns doch in diesen Comic, der diese Manganknollen nutzt, als quasi auch Sinnbild für Rohstoffabbau und Verantwortung gegenüber der Natur, dann lass uns doch da direkt reinspringen. Wir dürfen gespannt sein. Noel Kröger.
Okay. Willkommen in der Zukunft. Willkommen in der Tiefsee und willkommen im U-Boot. Die Heldinnen. Dani, die Wissenschaftlerin. Kasper, der kleine Oktopus. Jule, die Expeditionsleiterin. Alma, die Technikerin. Irene, IT. Tonja, die Taucherin. Manka, das U-Boot. Erde an Dani. Dank für eure Aufmerksamkeit bei unserem wichtigen Meeting. In einigen Tagen sind wir endlich im Zielgebiet. Der Clarion Fracture Zone. Alles klar? Klapper. Knurps. Denkt an unsere Mission. Habt ihr endlich The Mineral Resources of the Sea gelesen? Wachstum, sage ich nur. Falls ihr es gelesen habt, wisst ihr ja, dass Manganknollen schneller nachwachsen, als wir sie abbauen können. Manganknollen, Kern, konzentrische Lagen, äußerste Lage, Verbreitungsgebiet. Das müssen wir nur noch belegen und Profit machen. Für die Firma. Aber wir bekommen unseren Bonus, klar. Das Meeting ist beendet. Interessiert ja eh keinen. Jule, hast du endlich die Scheidungspapiere unterschrieben? So gut wie? Ich frage morgen nochmal. Piep. Lust auf Abendessen. Ich präpariere noch den Fang. Moment. Flop. Piep. Du solltest gar nicht hier unten sein, Alma. Sorry. Nicht schlimm. Bin eh gerade fertig geworden. Wah. Das hier ist wieder besonders hässlich. Auch nicht hässlicher als du. Mein CI ist leer. Ich höre dich nicht mehr. Ich muss es aufladen gehen. Und jetzt machen wir einen sehr großen Zeitsprung. Die Expedition läuft nicht so super gut. Es stellt sich heraus, dass Manganknollen vielleicht doch nicht schneller nachwachsen, als wir sie abbauen können. Und die Crew wird immer verzweifelter, insbesondere Jule. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Jule, bitte komm. Over. Bin da. Wir empfangen ein Funksignal aus unbekanntem Gebiet. Merkwürdig. Eigentlich haben wir so tief unten ja keinen Empfang. Signal folgen. Gut. So viele Tiere. Knollen! Da liegen ja Manganknollen. Worauf wartet ihr noch? Tauchen, los! Klar, Boss. Ja, Boss. Klonk. Was hat die Vokabel bedeutet? Diese hier. Irgendwie so. Die? Sender mit S-Händen am Anfang. Das ist ein S-Hand. Am Wal war ein Peil. Na, wie geht's voran, Dani? Der Computer ist gleich mit der ersten Knollenanalyse durch. Super. Ich muss etwas unternehmen. Schick mir die finalen Ergebnisse so schnell wie es geht, ja? Klar. Bitte nicht stören. Rums. Eigentlich müsste ich den Fund sofort der Behörde melden. Tja, und dann? Dann ist die Expedition wohl gescheitert. Bisher waren alle Gebiete Müll. Nur hier sieht es vielversprechend aus. Piep, 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 piep. Scheiß Rauchmelde. Scheiß Lungenkrebs. Würde ich das Gebiet hier nicht melden? Vielleicht käme ich vor Gericht, aber die Konzernanwälte würden mich da irgendwie rausbringen. Es wäre ja nicht das erste Mal. Tonja braucht den Bonus, den wir bekommen würden. Wuschel. Und nach, stopp, nein, daran will ich jetzt nicht. Und die Mission würde länger dauern. Ich hätte mehr Zeit, um, ich brauche, ich muss. Pah. Schluss mit dem Unfug. Vielen Dank fürs Zuhören.
Noel, vielen Dank. Ach, Joris, bleib doch direkt da. Oder wir holen dich gleich dazu. Dann stelle ich erst noch zwei, drei Fragen an Noel. Mhm. Joris hat sein Lob ja schon abbekommen. Deines kommt von Barbara Buchholz, die in der Jury des Comicbuchpreises saß. Und sie hat geschrieben, dieses Artwork, die Dynamik zwischen den Figuren und das spannende Thema machen Lust, mehr von mehr Metall zu lesen. Kannst du schon ungefähr abschätzen, wann wir mehr davon lesen können?
Ja, also ich bin ein bisschen schneller, als ich dachte. Das heißt, frühestens Ende 2027, spätestens Anfang 2028, würde ich sagen. Also, ja, doch, ja.
Schneller als du dachtest, das passiert, glaube ich, nicht vielen ComiczeichnerInnen, oder?
Ja, vielleicht, aber ich hatte das bei dem Projekt vorher auch, dass es sich so anfühlt, als würde ich da noch 5 Jahre dran arbeiten und plötzlich sehe ich das Ende und dann bin ich, also, dann ist es so plötzlich greifbar und eigentlich habe ich, also, kann ich auch noch zeigen, eigentlich habe ich einen relativ konkreten Plan, das heißt, ich weiß schon vorher, wie es endet, bevor ich anfange, die konkreten Seiten zu zeichnen. Aber trotzdem bin ich immer überrascht, dass es dann plötzlich so absehbar ist, wann ich durch bin mit Zeichnen. Ja, aber ich bin wirklich auch einfach ein bisschen schneller dieses Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum.
Du hast ja gerade schon beschrieben, warum das jetzt so eine ganz andere Welt ist, in die du da eintauchst und woher das so ein bisschen kam. Es ist aber auch gleichzeitig ein ganz anderer Stil als das, was wir von dir gewohnt sind. Mhm. Ich kenne deine Comics als so sehr, sagen wir mal, roh und wild und es sieht so nach Bleistift und Kohlestift aus. Und jetzt ist es so sehr, sehr zugänglich. Vielleicht hat es auch damit zu tun, du hast es ja schon angedeutet, dass du diese Tiere einfach so süß findest. Oder ist es auch einfach eine stilistische Entwicklung in eine andere Richtung insgesamt bei dir?
Ja, vielleicht. Also ich habe schon so, dass ich bei jedem Projekt ganz konkret überlege, wie muss mein Stil aussehen? Weil Plot ist so die eine Sache, aber der Stil ist ja mehr als einfach nur Mittel zum Zweck. Das ist eine Aussage, das ist was für sich nochmal total verändern kann, was im Text steht und dem widersprechen kann oder das unterstützen kann. Und deswegen muss ich jedes Mal nochmal neu überlegen, okay, was brauche ich von der Grafik, damit sie das unterstützt, was ich sagen möchte. Und beim Meute, dem Werk davor, ging es halt ganz stark um Grenzüberschreitungen. Und ich würde sagen, hier geht es eigentlich eher um Figuren, die ständig an Grenzen stoßen und alles ist so gekapselt. Also deswegen ist das Gatter auch schwarz. Also Gatter ist das zwischen den Paneln, nennt man das, weil sie halt unter Wasser sind. Und dann wird so jede Sprechblase zu so einer Luftblase, so ein bisschen, aber auch wie so ein Guckfenster, wie durch so ein Boot. Und vielleicht kommen sie ja irgendwann über Wasser, vielleicht passiert ja noch was und dann wird sich der Stil vielleicht auch noch ändern. Mhm. Und ja, in dem Fall ist es auch tatsächlich immer noch mit Kohle gezeichnet und die Figuren sind mit Bleistift gezeichnet. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen eine cleanere Ästhetik, weil ich tatsächlich wegen der Gebärdensprache vorzeichnen muss. Das habe ich vorher nicht gemacht. Und jetzt aber so kompliziert mit den Händen und es ist auch eine Sprache, wo ich erst dabei bin, die zu lernen. Wird auch nochmal Korrektur gelesen, keine Angst. Aber also irgendwie habe ich gemerkt, okay, ich muss dem präziser gerecht werden. So. Also es ist super wichtig, dass man erkennt, welche Gebärde welche ist. Und dann brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Vorarbeit. Und irgendwie wollte ich auch, dass die Figuren vielleicht so ein bisschen heller sind als der Hintergrund und dann so ein bisschen wie Gespenster wirken, weil sie eigentlich die ganze Zeit in so einem Limbo sind. Also was machen sie da überhaupt? Gehören Menschen überhaupt in die Tiefsee? Sollten sie da sein? Und all solche Faktoren. Ja.
Du hast auch, wie ich finde, jetzt sehr viel direkter erzählt als in früheren Werken, wo es sehr parabelhaft bei dir zugeht. Ist das ein neuer Ansatz bei dir oder hat einfach diese Geschichte das erfordert?
Ja, es liegt an der Geschichte, weil ganz viel ganz kompliziert ist. Also ich habe einmal diese Gruppe, es gibt schon eine Hauptfigur, das ist für mich Dani, aber trotzdem hat so jede Figur ihre einzelnen Momente. Und ich versuche auch wirklich die Geschichte dieser Gruppe zu erzählen. Und dann muss eben immer so ganz klar sein, wer was und wie wann. Und ich habe auch gemerkt, als ich daran gearbeitet habe, dass ich mich irgendwie an den Comics meiner Kindheit so ein bisschen abarbeite, an so Abenteuergeschichten. Ich liebe Spirou, ich liebe es immer noch. Aber es gibt auch ganz viel daran, was ich inzwischen nicht mehr mag. So, oder wo ich es schade finde oder irgendwie vergeudetes Potenzial. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich so eigentlich an so diesem Genre abarbeite, auch wenn ich glaube, dass es gar nicht so super offensichtlich ist, wenn man es dann liest. Aber es hat den Stil auch beeinflusst, also die Art, wie ich die Gesichter zeichne und so. Das ist ganz klar von franco-belgischen Abenteuergeschichten inspiriert. Genau.
Du hast uns ja auch ein paar Einblicke mitgebracht, wie das entstanden ist und wie es dich inspiriert hat. Vielleicht magst du uns das noch kurz einmal zeigen.
Unbedingt. Das, was ihr seht, ist die allererste Zeichnung, die ich gemacht habe, als ich angefangen habe, über das Projekt nachzudenken. Es hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was am Ende im Buch drin ist. Aber ich dachte irgendwie, vielleicht ist es ganz interessant zu sehen, wo sowas mal anfangen kann. Also wie gesagt, die Idee war irgendwie Wasser, Tiefsee. Und dann ist diese kleine Figur entstanden, die es nicht reingeschafft hat. Aber ja. Und vielleicht, um es auch so ein bisschen zu datieren, die Zeichnung ist von 2024, also ich sitze da jetzt schon 2 Jährchen dran. Da war ich gerade am Kolorieren von dem Buch davor und es hat sich so langsam entwickelt. Genau, ernsthaftes Nachdenken für den ersten Comic. Nächsten Comic, da wurde schon so ein bisschen anders. Auch immer noch mehr Tiere. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, also eigentlich zeichne und erzähle ich lieber mit anthropomorphen Tieren, aber weil es halt um Umweltverschmutzung ging, hat es sich ganz komisch angefühlt, das einem anderen Tier anzudichten. Also welches nehme ich denn dann? Sag ich, ja, der Lurch ist so der alle Ressourcen der Welt ausbeutet. Also irgendwie, es wäre eine ganz merkwürdige Entscheidung gewesen und dann irgendwie Schimpansen oder so zu nehmen, hätte sich auch komisch angefühlt. Und dann war ich so, okay, muss ich wohl leider Gottes doch wieder Menschen zeichnen. Und da oben rechts sieht man die erste Zeichnung von Dani hier. Das ist so die Figur, die am meisten hängen geblieben ist für mich. Also fange ich vielleicht auch ein bisschen mit den Figuren an, wie Joris. Und dann mache ich mir so einen Inspirationsordner, wo ich so ganz lange sammle, so einfach gucke, was finde ich so, was interessiert mich ästhetisch. So ganz viel Computerzeug ist dabei gewesen. Und natürlich habe ich auch Referenzen gesammelt. Unten links sieht man 2230 Elemente. Wovon habt ihr 2230 Screenshots auf eurem Laptop? Erzählt es mir danach, wenn ihr möchtet. natürlich muss das auch in Zeichnungen verarbeitet werden. Wie gesagt, die Zeichnung ist mehr als Mittel zum Zweck. Das ist meine Grammatik, das ist unheimlich wichtig, dass ich einen Stil finde, mit dem ich erzählen kann. Und das ging so in die erste richtige Richtung. Ich bin ganz schnell bei so einer 80er-Jahre-Ästhetik gelandet, mit so alten Röhrencomputern, einfach weil ich die mag. Genau, Tiefseetiere, noch ein Tiefseetier. Da vielleicht das U-Boot das erste Mal und auch so eine Entwicklung von der Farbpalette so langsam, irgendwie so ein Kachelmuster, also Fliesen kommen auch ganz viel vor dann in meinem Comic. Und dann zwischendurch habe ich bei der Recherche, also ich habe so ganz viel mir angeschaut, auch ganz viele Alien-Filme, aber ich bin so bei, also Leviathan, ist so ein Film gewesen, der irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis war. Der ist nicht gut, ist überhaupt nicht gut. Das ist ein ganz schlechter Alien-Abklatsch. Also der Plot ist fast derselbe wie ein Alien, nur halt mit mehr Männern und mehr Sexismus. Und spielt aber in der Tiefsee. Und ich habe so ganz viele Screenshots davon gemacht und gemerkt, das ist irgendwie voll die Ästhetik, die ich gerne hätte. Und habe halt angefangen, die so ein bisschen abzuzeichnen, die Screenshots, um so ein Gefühl zu kriegen. Genau, hier ist noch so ein Beispiel. Also ja, ist einfach super, so viele Röhren wie möglich und so viele Computerbildschirme wie möglich. Und das war dann so ein erster Comic-Seitentest, noch mit viel zu dunklen Farben, und aber ging so ein bisschen in die richtige Richtung so langsam. Und das war dann so eine Comic-Seite, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Habe dann noch die Sprechblasen geändert, dass sie mit Bleistift umrandet sind. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich anfangen zu zeichnen. Parallel dazu, fast vergessen. Ich habe Modelle gebaut von den Räumen. Das ist das Labor. Einfach weil das alles so sehr an einem Ort spielt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das machen, sonst komme ich durcheinander. Habe jetzt nur Fotos von einem mitgebracht, aber von fast allen Räumen, außer von den Betten und vom Badezimmer, gibt es so ein kleines Modell, was ich nur empfehlen kann. Ich glaube, das würde ich immer wieder so machen. Entweder das in Sims nachbauen oder sowas basteln. Es hat es wirklich sehr vereinfacht. Und noch ein kleiner Exkurs zur Entwicklung der Gebärdensprachenästhetik. Ich habe ziemlich lange recherchiert und überlegt, einfach weil, also ich habe parallel zur Arbeit an dem Projekt angefangen, die Sprache zu lernen und Kurse besucht und auch so gemerkt, okay, ein paar Dinge, die ich dachte, die wahr sind, sind anders. Also die Satzstruktur bei Gebärdensprache ist zum Beispiel eine andere. Und erst hatte ich so ein bisschen die Idee, dass ich vielleicht so von jede Gebärde einzeln in so kleinen Pendeln, sieht man hier unten, zeichne. Aber das lässt sich nicht übertragen, das macht keinen Sinn. Und jetzt bin ich, also ja, ich habe auch viel recherchiert und geguckt, was gibt es so. Das eine, was man natürlich so findet, sind so die Lehrbuchzeichnungen. Grauenvoll. Also selbst beim Lernen, ich schaue das an und ich weiß nicht, wie man es genau macht. Also es ist wirklich, es sind keine guten Zeichnungen und die bringen die Bewegung kaum rüber. Und vor allem ist es natürlich für einen ganz bestimmten Zweck gemacht, nämlich zum Unterrichten. Dann so ein Positivbeispiel, was mir sehr viel gezeigt wurde oder empfohlen wurde, ist halt ein Hawkeye-Band, wo Hawkeye zwischendurch ertaubt und halt auch Gebärdensprache verwendet wird. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, dachte ich, oh ja, voll super. Dann habe ich mehr über Gebärdensprache erfahren und dann habe ich gedacht, richtig schlecht, ehrlich gesagt, weil Gesichtsausdrücke Teil der Grammatik sind und die fehlen und die Lippenbewegung auch Teil der Grammatik oder Sprache ist, weil es häufig für mehrere, also die Gebärde für Fluss ist zum Beispiel immer so, aber du machst halt mit dem Mund den Namen des Flusses. Das heißt, aus der Mundbewegung kannst du erkennen, was gerade gemeint ist, welcher Fluss. Und es fehlt hier komplett, dadurch, dass man sich entschieden hat, gar keinen Text zu verwenden. Und es fand ich dann auch, ja, okay, gut, passt vielleicht in die Ästhetik rein, aber ist irgendwie nicht das, was ich möchte und verbreitet vielleicht auch so ein paar Fehlannahmen über Gebärdensprache. Und dann habe ich Quai d'Orsay von Christophe Blanc gelesen und Lonsac. Und da kommt überhaupt keine Gebärdensprache vor, aber es kommen gestikulierende Männer vor. Und ehrlich gesagt habe ich das gesehen und dachte, ja, so sieht es einfach aus. Also mir ist am Ende wichtiger, dass rüberkommt, wie lebendig Gebärdensprache ist und wie es wirkt, es zu sprechen und anzuschauen, als dass es wie so lehrbuchmäßig jede Gebärdensprache, also jede Gebärde für sich steht, weil so ist das Sprechen nicht. Es ist nicht so stückhaft. Bei einem Dialog würde man ja auch nicht jeden Satz in eine neue Sprechblase tun, also es macht gar keinen Sinn. Und so ein bisschen inspiriert davon bin ich dann auf das gekommen, wie es am Ende aussieht, dass es halt so ein paar Schlüsselgebärden gibt mit einer Untertitelung, dass es halt mehr darum geht, die Bewegung rüberzubringen, als dass Leute dadurch Gebärdensprache lernen könnten. Und wenn man es schon kann, erkennt man die Gebärden wieder. Also man kann es dann quasi lesen, aber es ist nicht, es ist keine Anleitung. So. Genau, außerdem habe ich ganz viele Comics gemacht, wo ich mit mir selber geredet habe, um den Plot so ein bisschen klar zu kriegen. Ich beeile mich. und genau so Figurendiagramme gezeichnet. Um links bin ich verzweifelt. Es war ganz schwierig, so eine Gruppe, so, wo so alles stimmen muss, weil es ja eigentlich so ein Kammerspiel ist. Und irgendwie gab es so eine Schlüsselszene, wo so irgendwie so wie so Dominosteine alles so ineinander fallen muss. Und dann zu überlegen, ah ja, wann muss was passieren, damit es passt und damit die Figur so handeln würde. Da habe ich recht lange für gebraucht und immer so, ja, so eine Aktstruktur mir aufgebaut, wo ich so halt in der Zeichnung so mir Szenen überlegt habe, ganz grob. Das ist eine Version von vielen. Hier gibt es noch eine und noch eine. Also sowas, das habe ich so von Anfang an parallel und da gehe ich immer wieder zurück und es wird immer komplexer mit der Zeit. Genau, dann hier noch sowas. Ich habe die alle mal mitgebracht, um zu zeigen, wie viele Stufen sowas irgendwie durchlaufen kann. Hier noch eins. Und dann habe ich Manganknollen von Ole Sparrenberg gefunden. Das war vielleicht so das zweite einflussreichste Werk für mich, weil es wirklich nochmal die Geschichte der Manganknollen super ausführlich aufrollt. Man sieht hier 1873 bis 2022. Und was mir vorher nicht klar war, war, dass in den 70ern schon mal denselben Manganknollen-Hype gab, den es jetzt auch gibt. Also dieses The Mineral Resources of the Sea ist in den 70ern erschienen. Es hat tatsächlich behauptet, dass Manganknollen schneller nachwachsen, als man sie abbauen kann. Stimmt überhaupt nicht. Basiert auf so einem Rechenfehler und auf viel Wunschdenken. Aber es gab halt eine Ölkrise und dann hat man irgendwie sowas gebraucht, was vielleicht so hoffnungsspendend ist oder wo irgendwie ja eine neue vermeintlich stabile Energiequelle erschlossen werden kann. Vielleicht um es kurz zu erklären, Manganknollen enthalten viel Mangan, aber das ist gar nicht das Interessanteste. Das Interessanteste ist eigentlich Kupfer, Nickel, Kobalt, Dinge, die man für Batterien braucht. Und in den 80ern hat man dann so Expeditionen und Versuche gestartet und festgestellt, das stimmt alles gar nicht und es ist mega teuer und aufwendig und wirtschaftlich überhaupt nicht lukrativ. Und in den 90ern ist man dann davon abgekommen. Und jetzt gerade sind wir wieder in der Phase, wo es als so ein Hoffnungshorizont dargestellt wird. Aber der Unterschied ist, dass wir jetzt Umweltaspekte mitbedenken, die früher nicht mitbedacht wurden oder wo gedacht wurde, die lassen sich auf jeden Fall lösen. Und jetzt gibt es Studien, die zeigen, na, okay, es würde einfach was Schaden anrichten, der nicht mehr rückgängig zu machen wäre. Manche sagen, das wäre es wert, andere sagen, das wäre es nicht. Könnt ihr ja selber überlegen. Aber es hat mir so ein bisschen klar gemacht, dass die Figuren, die ich vorher aufgebaut habe, eigentlich alle einen anderen Ressourcenbegriff vertreten. Also Jule ist quasi die Figur, die so den wirtschaftlichen Wert darin sieht. Alma ist diejenige, die die Tiere süß findet, aber sich nicht viel mehr Gedanken macht. Dani sieht vor allem in der Natur eine Ressource mit intrinsischem Wert. Also es ist nichts, woraus Wert extrahiert werden muss, sondern die bloße Existenz ist schon wertvoll. Und Tonja versucht einfach durchzukommen. Und es hat für mich auch ein bisschen erklärt, warum ich diese 80er-Jahre-Ästhetik habe, weil ich eigentlich das, was in den 80ern passiert ist, jetzt irgendwie nochmal in die Zukunft hole, aber auch Gegenwart. Also irgendwie was ganz bereichernd und bestärkend. Es hat irgendwie vieles klarer für mich gemacht. Nochmal, ich klinge ein bisschen schnell durch. So. Und das ist am Ende mein Storyboard. Das ist, da fehlen eigentlich noch zwei Seiten, aber haben nicht mehr gut draufgepasst. Und es ist wie so ein Filmstreifen, so die Szenen hintereinander erzählt, nicht zu detailliert. Aber ich habe so festgestellt für mich, dass es eigentlich der ideale Fahrplan ist. Also ich kann mich da gut entlanghangeln. Es hat genug Offenheit, dass ich mich nicht langweile beim Zeichnen. Und ja, so wird daraus ein Buch. Danke fürs so lange Zuhören.
Ja, danke für diesen Einblick. Noel Kröger, danke schön für diesen Einblick. Joris Bas-Bakker, vielleicht direkt wieder dazu.
Ja, bitte.
Storyboardest du auch?
Ja, performativ storyboarden. Also weil ich denke, ich sollte, aber wahrscheinlich nicht genug. Und ich fühle mich immer ganz schuldig darüber, dass ich nicht genug storyboarde. Es ist viel chaotischer bei mir.
Also ich glaube, es wirkt einfach durch die Präsentationsform auch ordentlicher, als es ist.
Aber stimmt, vielleicht kann ich auch in rückwirkend auch eine Präsentation davon machen, die sehr gut aussieht. Und wenn ich mich bewerbe für eine Förderung, versuche ich das auch zu tun. pro Seite auf jeden Fall. Also das fängt an mit den kleinen Thumbnails und dann ungefähr so was. Meistens ist das so Text und dann fange ich an, so Striche zu machen mit Text und kleine Nummern. Das Panel 1, Panel 2, Panel 3 und dann weiß ich ungefähr, wie viele Panels der Seite braucht und dann fange ich an, das da reinzusetzen und so.
Das mache ich gar nicht zum Beispiel, überhaupt nicht. Ja. Da bist du dann planerisch.
Ja. Stimmt, ja. Aber so was die ganze Geschichte angeht, ist das viel mehr eine große Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Ich weiß auch überhaupt nicht das Ende noch. Also das Ende wusste ich ganz zum Schluss, weil es echt noch ist so von worum dreht es hier und dass ich dann auch während dem Prozess noch rausfinde, auch hierum geht's und genau. Ich habe schon so ein Grundgefühle, die sehr stark sind, dass ich überhaupt mich 5 Jahre hinsetzen kann. Ich denke, das will ich unbedingt erzählen. Das ist mir ganz wichtig, diese Themen. Aber wie die Geschichte endet und so, das ist erst ganz zum Schluss.
Was euch beiden ja auch sehr wichtig ist, jeweils auf ganz unterschiedliche Art, auch Themen von Diversität und Vielfalt einzubringen, die euch nicht direkt betreffen. Und da würde mich interessieren, also wenn ihr zum Beispiel Dinge berichtet oder schreibt oder zeichnet, wo es um Transgeschlechtlichkeit geht oder um Nonbinarität, um verschiedene Geschlechter und Orientierungen, dann könnt ihr ja sicherlich aus einem ganz reichhaltigen Diskurs schöpfen und dann tauchen plötzlich so Dinge auf wie bei dir, Noel, die Gebärdensprache und du hast auch eben schon angedeutet, dass du das auch Leute hast gegenlesen lassen. Bei dir...
Also wird noch passieren, ist noch nicht
wird passiert. Noch passieren, ja. Und bei dir, Joris, tauchen ja zum Beispiel auch Themen wie Rassismus auf und das, was man jetzt Sensitivity Reading nennt, dass Leute verschiedener Gruppen auch einbezogen werden in den Schaffensprozess. Wie wichtig ist euch das in eurer Arbeit?
Also ich fand es eigentlich schon interessant, dass du sagtest, du machst nachher deinen Namen drauf, aber das haben so viele Leute einen Teil genommen. Und ich finde es auch, es ist also in der freien Kunst ist es viel stärker, dieser Autorenkult und in der Literatur auch. Aber ich glaube, im Comic sind öfters Menschen da, die so irgendwie so diesen Teamgeist haben. Also dieses da sind viele Leute auch bei mir, also auch beim Editing und beim Gegenlesen dran beteiligt. Also ich stehe total offen für diese Idee und ich finde es auch schön. Ich bin auch offen für Kritik und ich muss es schon so, also ich bin so offen für Kritik, dass ich auch mich viel alleine arbeiten musste für eine Weile, weil ich wusste, ich werde auch echt auf alles hören und ich will erst so viel für mich wie möglich erst raus haben, dass das feststeht und dann kann ich damit arbeiten. Aber das macht nur Spaß, also das ist was ganz Schönes. Ich würde das nicht anders mich vorstellen können.
Das heißt, du fängst schon im Prozess eigentlich an, dein Werk loszulassen, ein Stück weit.
Ich weiß, dass ich es tun werde und deswegen muss ich auch am Anfang so ein bisschen mich dafür abgrenze, dass ich halt erstens, was ich drin stecken will, gemacht habe, bevor ich es jemand anderem zeige. Weil wenn ich es Leute zeige, dann bin ich sehr offen für, was die dazu zu sagen haben.
Ist das bei dir auch so, Noel?
vielleicht ein bisschen weniger. Also ich versuche mir auch immer diese Offenheit zu bewahren, aber ich merke, dass ich glaube, ich eher manchmal so eine Abwehrreaktion habe. Also so Verständnissachen sind so eine Sache, wenn mir gesagt wird, hey, das verstehe ich einfach nicht, das nehme ich immer sehr ernst, das korrigiere ich auch eigentlich immer. Aber wenn es so ein bisschen darum geht, so hey, hast du vielleicht so dieses Thema schon bedacht oder so, dann ist so, ja, manchmal funktioniert es und manchmal bin ich auch so, nee, das ist irgendwie zu viel oder das hat nicht so richtig mit dem zu tun, was ich da gerade mache. Aber ja, ich glaube, wenn man halt so Repräsentationsfragen verhandelt, landet man auch ganz schnell dabei, dass gerade unterrepräsentierte Gruppen so unterrepräsentiert sind, dass sie wollen, dass so jede Erfahrung in einem Werk gezeigt wird und es geht einfach nicht. Und so irgendwen enttäuscht man quasi immer und ich glaube, das kann ich ganz okay akzeptieren, behaupte ich jetzt, weiß ich nicht, wie ich da später noch drüber denke. Ich glaube, diese Sammelphase bin ich einfach sehr offen und wenn ich die so langsam abschließe und wenn der Plot konkreter wird, dann interessiert mich vor allem Verständnis. So, und alles andere ist manchmal dann zu viel. Ja.
Das ist doch vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen Kunst und Aktivismus, oder? Also das, was du beschreibst, was so die Wunschvorstellung vielleicht von manchen ist, dass da alles drin vorkommt, das wäre dann ja ein aktivistischer Comic, der vielleicht, ich hoffe, ich darf das sagen, dann wahrscheinlich auch kein guter Comic wäre, wenn da sozusagen inhaltlich von einer bestimmten Sache her Anforderungen gestellt werden, die aber von der künstlerischen Seite her nicht kommen, oder?
Ich meine, es ist dann eben aktivistische Comics, den gibt es auch natürlich. Also es gibt Comics in jedem Genre und es gibt Erklär-Comics, also die sind sehr sinnvoll. Mhm. Also auch in der Wissenschaft oder in Aktivismus, die halt etwas erklären. Und ich glaube, was wir gerade machen, auf jeden Fall, wenn wir dieses Buch machen, ist es halt eine Geschichte erzählen. Und genau das ist einfach ein anderes Genre. Und wenn man da zu aktivistisch vorgeht, dann ist es einfach nicht spannend zum Lesen. Also, aber diese Erklärebene ist tatsächlich interessant, weil mir würde am Anfang, wenn ich meine Geschichte versucht habe zu erklären, würde ganz oft gesagt, das sind aber vier Sachen, die drin sind. Aber das liegt auch teilweise dass da vier unterrepräsentierte Themen, Menschen, gelebte Leben drin vorkommen. Die brauchen dann eine Erklärung. In ein normatives Erzählen. Aber ich kenne mich aus mit Transsein, so wie ich es bin, und brauche dann, wenn ich noch eine Transperson spreche, brauchen wir nicht viel Erklärung. Aber zu einem anderen müssen wir dir diesen Kontext geben, und wie das denn ist, dass man eine Familie haben kann und dass man, also dass es nichts mit Sexualität zu tun hat oder so. Aber diese ganze Erklärung braucht es dann, weil da einige unterrepräsentierten Leben drin vorkommen.
Oder zumindest ist das häufig eine Forderung. Aber ich finde eigentlich weniger erklären manchmal gut. Also oder oft gut. Also es ist so, wenn es so einfach beiläufig mitgenommen wird, ich finde es häufig bereichernder. Oder ich finde, also ja, es ist so Sachcomic, Erklärcomics wirklich einfach ein komplett anderes Genre oder nicht komplett anders so, aber ich merke immer wieder, der Grund, warum ich diese Art von Literatur nicht mache, ist, dass ich finde, ich kann in dieser Fiktionalisierung und vielleicht auch in dem Metaphern schaffen und so weiter, was destillieren und komprimieren, was ich in einem Sachbuch ich persönlich mit meinen Fähigkeiten nicht könnte, andere Leute bestimmt schon, aber ich nicht. Und ich habe das Gefühl, eigentlich mehr Wahrheiten herausarbeiten zu können, indem ich halt mit Fiktion arbeite, weil es halt mir einfacher erlaubt, sagen zu können, okay, die Figur denkt vielleicht so und das ist ihre Sichtweise, aber ich muss das gar nicht kommentieren, ich muss das gar nicht einordnen. Die kann so sein, die anderen Figuren reagieren darauf und haben so ihre eigenen Perspektiven, aber eigentlich ist diese Figur dann die komprimierte Sichtweise von vielleicht einer Institution, die es in der Wirklichkeit gibt oder so. Und die Wirklichkeit wäre komplexer, aber gleichzeitig wird es im Buch dann auch ambivalenter. Ach, ich drehe mich auch ein bisschen im Kreis, aber...
Nee, ich finde es total schön, weil ich, genau, wenn man einen Sachcomic macht und einen Erklärcomic, dann behauptet es, dass es ein Finite, dass es eine Antwort gibt und so ist es, Punkt. Und in einem Comic darf man sagen, es ist so, aber auch so, aber wir wissen es eigentlich nicht und es könnte so sein und man darf dabei bleiben. Und also da ist man eigentlich näher an der Wahrheit.
Ja, ja, das finde ich auch.
Das ist dann so eine erzählerische Wahrheit eigentlich, ne?
Ja.
Aber das ist auch alles, was wir sind als Menschen. Also wir sind nichts weiteres als ein ganz großes Anreihen und Haufen von Erzählungen. Mhm. Ich finde auch also so spannend an dieser vorchristlichen Zeit, in diesen Mythen. Also jetzt sind das für uns Stories und Mythen und sie sind irgendwie ganz klar abgegrenzt, das ist nicht wahr. Aber aus der Zeit, wo wir nicht akademisch waren und nicht Bücher hatten, war das so eine Art Wissenschaft weiterzugeben. Das waren halt Wahrheiten, die man wissen musste über den Körper, über den Welten, die wir lebten und die man sich weitergeben konnte. Das war eigentlich Wissenschaft. Und jetzt nennen wir das Mythe und nicht wahr. Aber da ist ein Linien, die von da bis heute geht.
Bevor ich noch kurz frage, ob es von eurer und ihrer Seite noch Fragen gibt, da du jetzt schon zum zweiten Mal die vorchristliche Zeit ansprichst, kann ich nicht anders als darauf hinweisen, dass Uli Lust im April nach Stuttgart kommen wird, hier in diese Stadtbibliothek und über genau dieses Thema sprechen wird, nämlich wie eigentlich Geschlechterrollen und Vorstellungen, die früher in frühmenschlicher Zeit in der Eiszeit ganz, ganz anders waren, als wir es vielleicht heute uns denken. Da dekonstruiert sie auch Geschlechterrollen und soziale Rollen. Das kann ich euch und Ihnen allen sehr, sehr ans Herz legen im April hier in der Stadtbibliothek. Gibt es denn Fragen von eurer, von ihrer Seite? Dann möchte ich gern noch eine Frage loswerden, da ihr auch gerade über die Figuren spracht, die dann diese Erzählungen transportieren können. Mir ist beim Lesen eurer beider Werke aufgefallen, hinterher so, da kam jetzt kein einziger Cis-Hetero-Mann drin vor, zumindest in deinem Ausschnitt, Noel, den ich bisher kenne. Bei Baumschatten bin ich mir jetzt nicht sicher, ob jemand vorkommt, jedenfalls nicht in tragenden Rollen. Ist das für euch jeweils eine sehr bewusste Entscheidung gewesen?
In meinem Fall ja, weil ich wollte mich ja nicht mit Geschlechternormen auseinandersetzen. Und deswegen sind alle Frauen. Was natürlich auch durchaus eine Entscheidung ist, wo man sagen könnte, die hat extrem viel mit Geschlechternormen zu tun oder also ist schon eine politische Aussage auf eine Art. Aber ehrlich gesagt, beim Machen hat es sich für mich angefühlt, als würde ich mich dem entziehen. Als würde ich einfach das weglassen aus dieser Geschichte, weil ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe. Und es wird bestimmt wiederkommen, weil es einfach ein Thema ist, was mich direkt betrifft und was ich unheimlich spannend finde. Aber ich dachte, ich muss so ein Buch machen, wo das nicht die ganze Zeit so über mir schwebt oder wo ich dann über meine Nicht-Binarität in Interviews reden muss. Und dann dachte ich so, okay, das fühlt sich am neutralsten an. Es ist überhaupt nicht neutral. Ich hatte das Gefühl, wenn ich doch irgendwie Männer dabei habe, also nur Männer geht eh nicht, und wenn ich doch Männer dabei habe, dann ist da direkt so ein, also das, ich finde, das Tiefseethema hat schon was von so kolonialistische Züge oder so, also es ist halt so dieses, oh, da ist noch was, das kann erobert werden, da kann so eine Ressource draus gezogen werden, ganz egal, wer gerade da ist, in dem Fall sind es halt Tiere und keine Menschen, schon ein Unterschied, ist mir schon klar, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist halt so dieses, wir kommen wohin, wo wir noch nicht waren, wir nehmen uns alles und dann gehen wir wieder nach Hause. Also das ist so die Erzählung, ist nicht die Wahrheit, Vor allem nicht, weil das Meer mit allem verbunden ist, aber trotzdem. Und dann müsste ich direkt so überlegen, okay, tue ich die Männerfigur in diese Rolle, tue ich es bewusst nicht. Das ist dann direkt wieder eine Aussage. Gleichzeitig gibt es die Geschichte des Ökofeminismus oder diese Idee, dass Frauen eine besondere Verbindung zur Natur haben. Müsste ich mich dann auch erstmal einarbeiten, habe ich auch komplizierte Gefühle zu. Auch diese Idee davon, was ist natürlich und was nicht. Bei Geschlecht ist eh sehr aufgeladen. Und das wollte ich einfach nicht. Das, ja. Mhm. Und diese Figuren sind mit Sicherheit nicht alle cis, aber das ist nicht wichtig hier.
Mhm. Ich habe mich so ein bisschen in der Frage, aber auch im Stil an Tilly Walden erinnert gefühlt. Mhm. Nordamerikanische Zeichnerin, die so eine ähnliche Geschichte, aber dann im Weltall gezeichnet hat.
Mhm. Und Sunbeam.
Ja, genau. Ein bisschen anders vom Stil her. Zum Beispiel hat sie nicht so elaborierte Hintergründe wie du. Und sie hat auf eine ähnliche Frage zu diesem Thema, warum denn da eigentlich keine Cis-Hetero-Männer drin vorkommen, sinngemäß geantwortet, weil ich es kann. Und weil ich das jetzt so entscheide.
Ja, voll. Und ich glaube halt auch, dass, also als mir klar geworden ist, eigentlich arbeite ich mich irgendwie auch an den Abenteuergeschichten ab, habe ich auch noch besser verstanden, warum ich mich nur für Frauen entschieden habe. Weil Spirou und Fantasio und Asterix und Obelix, also und so weiter und so weiter. Und ja, deswegen hat es sich alles irgendwie zusammengefügt. Mhm. Ja.
Wie war das bei dir, Joris? Du hast ja für Baumschatten auch so ein Figurenpanorama entworfen, bei dem sicherlich erstmal alle Figuren so ein bisschen auch ihre eigene Rolle bekamen und ihre Qualitäten und Eigenschaften zugeschrieben bekommen haben. Wie hast du da auf Geschlechterverteilung und Ähnliches geachtet?
Also ich glaube, das ist ein bisschen weniger interessant, was als Antwort. Also es ist auch natürlich eine offene Welt, wo das offener war, die konnten andere Menschen begegnen. Also das finde ich total spannend, was du sagst, mit einem geschlossenen Raum, dass es dadurch eine Neutralität haben kann, was es sonst nicht geben kann. Ich habe das nicht so bewusst gemacht, ehrlich gesagt. Es gab einfach Menschen, die Figuren, wovon ich erzählen wollte, woran ich Spaß hatte, aber das war kein klaren Abgrenzen von der Cis-Hetroman.
Es hat sich eher natürlich so entwickelt. Mhm. Bevor wir so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, auch wenn ich noch 1000 Fragen stellen könnte und wollte, habt ihr noch eine Frage gerade? Dann würde mich noch interessieren, wo du es gerade ansprichst, Joris, wie organisch ist denn so ein Prozess eigentlich? Also wie viel ist planvoll und wie viel geschieht dann einfach bei so einer Figurenentwicklung?
Also gerade bei der Figurenentwicklung, da gibt es halt bei den verschiedenen Figuren verschiedene Geschichten. Bei einer Figur Kame war eigentlich visuell basiert auf, also beim Spazieren im Kiez war da jemand, der so aussah, der ich immer wieder gesehen habe, einfach im Vorbeilaufen und ja, wie man in seinen Kiez manche Leute gar nicht kennt, aber erkennt, also wieder sieht. Und ich mochte seine Punk-Ästhetik und der hat angefangen zu leben in meinem Kopf und in Skizzenbuchen habe ich den ausgearbeitet. Bei den Direktoren habe ich ja einen Willen überlegt und habe da auch so ein bisschen recherchiert und gegoogelt und nachgedacht und bin tatsächlich gelandet bei einer von den Töchtern von Putin, wo ich auch in so ein Rabbit Hole landete, weil sie dann in einer kleinen Stadt in den Niederlanden wohnte. Also ich komme aus den Niederlanden, das war ein unerwartetes. Sie wohnt dann auch nicht mehr da, weil das haben die in der kleinen Stadt rausgefunden und waren unglücklich. Also es war ein interessantes, also, aber es hat total gepasst, wie sie aussah. Also ich habe sie abgezeichnet und neu gezeichnet und diese Zeichnung wieder abgezeichnet und landete so bei ihr. das sind eigentlich die deutlichsten Beispiele. Also für neue Comic, woran ich jetzt arbeite, gucke ich auch ganz konkret nach so nach bekannte Figuren, die ich dann so ein bisschen, die der richtige Vibe haben, wie die jungen Leute sagen, die ich dann so nutzen kann, also so ein bisschen als so ein Modell, um dann am Anfang, also ich fand auch diese total schön, diese Modell, die du gebaut hast. Mhm. Klar war das nützlich, aber ich weiß nicht, ob du wirklich jede Kachel gebraucht hast. Offensichtlich hat es dir auch Spaß gemacht, jede Kachel zu zeichnen. ich hab Blueprints gezeichnet auf Papier. Das ist genau, wenn man diese mehrere Räume hat, dann braucht man das, um das von die verschiedenen Perspektive zu zeichnen.
Wenn sich also jemand gefragt haben sollte, warum ihr so viele Jahre daran sitzt, an so einem Werk, dann wissen wir es spätestens jetzt. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Natürlich steckt ihr sehr, sehr viel Arbeit da rein und das ist dann sicherlich auch nicht möglich, dass ihr euch so lange einem solchen Projekt widmet, ohne eine gewisse Förderung. Jetzt wissen wir natürlich schon, Noel, finale Leibinger-Preis. Joris habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass du ein Stipendium des Landes Niedersachsen bekommen hast. Und da waren auch schon Bilder ausgestellt in Hannover vor kurzem. Wie wichtig ist das für euch persönlich, euer eigenes Weiterkommen als KünstlerInnen? Und wie seht ihr da den Stand in der Comiclandschaft insgesamt, was die Förderung angeht?
Ist natürlich unheimlich wichtig. Also ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen würde. Also einerseits ist es so psychologisch extrem wichtig, Anerkennung zu bekommen. Ich finde, im Fall der Leibinger Stiftung ist halt besonders schön, dass die Werke Anerkennung bekommen, während sie entstehen, weil einem das echt nochmal Rückendeckung, Rückenwind gibt und total bestärkend ist. Ja, klar, der finanzielle Aspekt ist dann so das Nächste. Da ist insgesamt auf jeden Fall Luft nach oben. Also es müsste viel mehr Arbeitsstipendien geben, einfach weil ein Arbeitsstipendium wirklich das ist, was einem erlaubt, lange Zeit daran zu arbeiten. Aber gleichzeitig, wenn ich so an die Comic-VorreiterInnen denke, auf so den 90ern oder so, was die alles erreicht haben, also da bin ich schon sehr dankbar für. Ich arbeite jetzt quasi seit einem Jahr auch komplett selbstständig, hauptsächlich als Comiczeichner, habe auch eine Dozentenstelle, das ist so die Butter auf meinem Brot. Aber so diesen Schritt hätte ich sonst nicht machen können ohne Institutionen, die fördern und bepreisen und die Anerkennung, die da entstanden ist.
Ja, ja, ich würde auch sagen, also auch breit fördern. Also ich finde es so eine große Förderung, wo so eine Person ganz groß gewinnt, ist natürlich schön, aber das hat dann manchmal auch so was von einem Preis und nicht von Förderung. So gerade so, wenn mehrere Leute gewinnen können, dass gar nicht unbedingt so eine öffentliche Sache wird, aber dass die einfach Geld in die Hände haben. Darum entsteht auch so eine kleine Welt. Also einfach diese Förderanträge schreiben, es sind oft kleine Deadlines, wo wir hinzuarbeiten, ach, ich muss halt ein Storyboard fertig haben bis zum Ende des Monats, weil dann muss ich mich bewerben, aber auch ein Jury besteht aus Menschen aus der Szene, die sind vielleicht Journalisten oder Forscher und die bekommen dann auch wenn die Arbeiten die nicht gewinnen, dann bekommt die Jury diese Arbeiten zu sehen und kennt einen, kann einen darauf ansprechen später oder so. Das ist alles wichtig. Man bekommt auch Übungen in seine Geschichte, indem man so einen Antrag schreibt. Also man muss halt lernen, worum geht es denn eigentlich, was sind denn meine Themen. Ja. Im Vergleich mit früher würde ich sagen, ist das Leben auch teurer geworden. Es ist vielleicht auch schwieriger, um als Künstler zu leben. Und in meinem Fall ist es, dass ich ein Kind erziehe und das war dann einfach nochmal so ein, so hätte ich halt arbeiten müssen daneben und ein Kind erziehen und Kunst machen. Das war einfach echt, echt nicht möglich gewesen. Jetzt ist er Teenager, jetzt wäre das halt möglich, aber da wusste ich, es ist echt Förderung oder kein Comic machen. Also es war der einzige Weg.
Ja, nee, ich finde gut, dass du es ansprichst. Also gerade auch noch diese extra Faktoren einfach, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, man strukturiert häufig sein Leben so, dass man Comics machen kann, so, also man, so alles andere muss irgendwie da so reinpassen und es ist irgendwie manchmal echt wild, was man so alles hinnimmt oder einsteckt, damit man das machen kann, aber gleichzeitig ist es dadurch eine Szene, in der alle nur sind, weil sie es wirklich lieben.
Ja. Das muss man wollen, Comics machen. Und ich bin sehr froh, dass ihr es nicht nur wollt, sondern auch noch besonders gut könnt. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr noch ein kleines bisschen bleibt, um vielleicht das ein oder andere Buch zu signieren, das vielleicht jemand dort drüben erwerben könnte.
Sehr gerne.
Und an der Stelle danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich für diese Einblicke. Noel Kröger und Joris Bass-Bakker.
Danke.
Und ich danke nochmals der Stadtbibliothek, dass wir diese Veranstaltung hier machen können und dass ihr euch auch sonst so für den Comic als Medium einsetzt in diesem wunderbaren Gebäude. Wir als Comic-Juju-Team, die Teile der Stuttgarter Comic-Tage organisieren, sind auch sehr dankbar, dass die Stadt Stuttgart uns fördert, dass verschiedene Stiftungen und vor allem auch die Bertolt-Leibinger-Stiftung uns großartig unterstützen. Ganz herzlichen Dank dafür. Comic Juju, das ist ein Team Ehrenamtlicher, von denen auch viele heute hier sind. Toll, dass ihr da seid. Und das Festival geht weiter die ganze Woche. Ihr könnt die Programmhefte hier auf den Tischen sehen. Ihr könnt es auch online auf comicjuju.de alles nachschauen, was, wo, wie, wann. Und auf Instagram sind wir auch sehr, sehr aktiv. Gleich morgen ist eine Lesung im Literaturhaus. Mana Nejestani, iranischer Exilkünstler. Am Freitag die Comicbuchpreisverleihung und am Samstag gibt es Non-Stop-Lesungen und Gespräche im Kulturzentrum Merlin im Stuttgarter Westen. Am Sonntag dann einen Kindercomic-Tag. Den kann ich allen, die Kinder oder Jugendliche im Haus haben, auch sehr ans Herz legen. Und wir haben immer so einen kleinen Länderschwerpunkt. Das ist diesmal Wales. Klingt abgefahren, aber es ist auch so, dass Stuttgart eine Partnerschaft mit Cardiff hat. Und das hat zu einer Ausstellung und einer Publikation geführt. Die könnt ihr auch da drüben erwerben. Die Ausstellung ist ab Freitag im Stadtpalais hier in Stuttgart. Es ist von Studierenden aus Cardiff und Stuttgart alles entstanden. Und ja, nehmt euch ein Programm mit. Ich hoffe, ich habe keine sachdienlichen Hinweise vergessen. Und danke euch allen, Ihnen allen sehr, sehr fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Abend und eine tolle Woche mit vielen Comics.